Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Passierschein A38, dem Podcast aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Heute möchte ich euch eine unserer jüngsten Mitarbeiter vorstellen. Ihr Name ist Florida, sie ist 5 Jahre alt, vor kurzem Mutti geworden und unterstützt den Landkreis Wittenberg bei der Abwehr einer tödlichen Gefahr. Hallo Florida. Ja, richtig. Bei Florida handelt es sich um eine schwarze Riesenschnauzerdame. Und natürlich arbeitet sie nicht als Angestellte bei uns in der Kreisverwaltung, aber immerhin ehrenamtlich. Und ihr Frauchen ist Claudia Melcher. Sie arbeitet in unserem Umweltamt und außerdem im Studio ist heute unser Amtstierarzt Dr. Thomas Müller vom Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Herzlich willkommen, Frau Melcher und Herr Dr. Müller.
Hallo, Herr Baumbach.
Guten Tag, Herr Baumbach.
Frau Melcher, Florida arbeitet jetzt für die Kreisverwaltung. Wie genau ist die Behörde eigentlich auf den Hund gekommen?
Der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz hat im Intranet eine Anzeige veröffentlicht, dass sie Kollegen suchen, die ihren privaten Hund, ich sag mal so, für dienstliche Zwecke ausbilden lassen würden. Und zwar als Kadaverspürhund für die afrikanische Schweinepest. Und da habe ich gedacht, für Florida und für mich, horch mal, ob das passen könnte.
Wie sind Sie zum Thema Hunde gekommen?
Ich war schon als Kind verrückt nach Hunden und irgendwann, als ich erwachsen war, habe ich mir meinen eigenen Hund gekauft, war auch als Kind schon immer auf dem Hundeplatz und auch mit der Florida bin ich regelmäßig auf den Hundeplatz gegangen. Ja, das ist so meine Freizeitbeschäftigung.
So ein Riesenschnauzer ist ja jetzt nicht gerade der absolute Modehund. Wie kommt man auf Riesenschnauzer?
Ja, einfach wahrscheinlich, weil es nicht ein Modehund ist. Die Riesenschnauzer wurden früher für den Dienst eingesetzt bei der Polizei und das hat mich eigentlich begeistert. Erstmal sahen sie toll aus, großer schwarzer Hund, ein bisschen respekteinflößend. Das fand ich toll und bin da nie von der Rasse abgekommen.
Kann Florida noch was anderes als Wildschweine finden?
Ja, die Florida hat eigentlich ihr ganzes Leben auf dem Hundeplatz verbracht und ist ausgebildet im Gebrauchshundesport. Florida kann gut suchen, Florida kann gut Unterordnung und Florida kann auch, wenn es sein muss, gut beißen.
Okay. Herr Dr. Möller, warum müssen wir denn Hunde unserer Mitarbeiter mit in die Arbeit einbinden?
Ja, wir müssen uns vorbereiten auf einen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest im Landkreis. Seit 2020 gibt es ja in Deutschland auch Fälle der afrikanischen Schweinepest bei Schwarzwild. Und die Hunde brauchen wir deshalb, weil im Falle des Ausbruches die Kadaver im Wald gefunden werden müssen und auch von dort entfernt und beseitigt werden müssen, um die Infektionsgefahr auszuschließen. Und die Hunde, die können das sehr viel besser als wir, dank ihrer Riechorgane, dank ihres Suchtriebes und auch sie können auch in Gelände vordringen, wo es für menschliche Suchtrupps schwer wird, durchzukommen. Und die Kadaversuche mit solch ausgebildeten Hunden ist eben sehr effektiv. Und deshalb möchten wir uns auch vorbereiten für den Fall, dass die afrikanische Schweinepest bei uns eingeschleppt wird, was wir natürlich alle nicht hoffen.
Was ist denn diese afrikanische Schweinepest eigentlich? Warum ist die gefährlich und kann ich mich damit anstecken?
Also die afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, für die nur Schweine empfänglich sind. Sie können sich also nicht anstecken, Herr Baumbach. Für den Menschen ist die Infektion ungefährlich. Aber diese Erkrankung kann sich unter Schweinen sehr stark ausbreiten. Sie ist schwierig zu bekämpfen, weil die Erreger lange ansteckungsfähig bleiben in der Umwelt. Und dazu kommt, dass also sowohl die Wildschweine und die Hausschweine erst recht über keinerlei Immunität verfügen. Und wenn diese Krankheit auftritt, verursacht sie bei den Schweinen starke Verluste. Also in der Regel verenden die Tiere qualvoll innerhalb einer Woche. Und was natürlich auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn solch eine Tierseuche auftritt in einem Gebiet, hat das auch erhebliche Folgen für die Landwirtschaft, für die Tierhalter. Die können dann ihre Tiere nicht mehr vermarkten, wie sie es bisher konnten und gewohnt waren. Und im Falle einer Infektion in Hausschweinebeständen müssen die Tiere dort auch alle getötet werden.
Kann man denn Tiere gegen diese Schweinepest impfen?
Leider nicht. Gegen die afrikanische Schweinepest gibt es noch keinen Impfstoff. Das ist anders bei der klassischen oder europäischen Schweinepest, die also auch schon in den 80er Jahren hier verbreitet war. Gegen die gibt es einen Impfstoff und dank dieses Impfstoffes konnte die Seuche auch beim Schwarzwild erfolgreich getilgt werden.
Herr Dr. Möller, wie ist denn die aktuelle Lage im Landkreis Wittenberg und in den Nachbarbundesländern?
Ja, der Landkreis Wittenberg ist wie ganz Sachsen-Anhalt auch frei von afrikanischer Schweinepest. In Deutschland ist die afrikanische Schweinepest bisher in in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. In Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um einen kleineren Ausbruch. Dieser konnte inzwischen erfolgreich bekämpft werden. Und die Entwicklung in Brandenburg ist auch durchaus positiv. Dort sind im Ende Februar von der Landesregierung Sperrmaßnahmen in fast 2000 Hektar Fläche aufgehoben worden. Dort konnte also die Seuche auch schon erfolgreich bekämpft werden. Aber wir haben derzeit schwerpunktmäßig Nachweise beim Schwarzwild in der Lausitz, also in den Kreisen Spree-Neiße in Brandenburg und Bautzen in Sachsen.
Hilft man sich da unter den Kollegen in den Veterinärämtern?
Zunächst muss man sagen, ist erstmal der jeweilige Landkreis zuständig für die Seuchenbekämpfung, wo die Seuche auftritt. Aber solche Bekämpfungsmaßnahmen würden auch sehr viel Personal erfordern. Und im Falle eines Ausbruchs würde dort auch eine Unterstützung sowohl innerhalb des Bundeslandes als auch bundeslandübergreifend stattfinden. Und auch eine Kollegin von mir und ich, wir waren schon im Landkreis Görlitz in Amtshilfe und haben dort auch eine Woche bei der Bekämpfung mitgewirkt und konnten dort eben auch wertvolle praktische Erfahrungen sammeln.
Jetzt malen wir mal das Schreckensszenario an die Wand. Ein Jäger, ein Jogger, ein Spaziergänger findet im Wald ein totes Wildschwein. Wie geht's jetzt weiter? Wen ruft er an?
Also zunächst sollte der Finder entweder direkt unseren Fachdienst informieren oder außerhalb der üblichen Dienstzeiten die integrierte Leitstelle, die das dann weiterleitet.
Also ganz normal die 112 anrufen.
Ja, genau. Möglich ist auch eine Meldung über App, über das sogenannte Tierfundkataster. Dort können also auch online die Daten eingegeben werden. Die werden dann automatisch auch an unseren Fachdienst übermittelt. Wenn uns eine solche Meldung vorliegt, dann wird eine Probenahme und Untersuchung von diesem Tier veranlasst. Entweder erfolgt die Probenahme durch die Jäger oder direkt durch unsere Mitarbeiter. Die Probe wird dann zur Untersuchung eingesandt ans Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal. Und wenn dort der Befund afrikanische Schweinepest erhoben werden würde, würden wir sofort benachrichtigt werden und müssten dann die ersten Bekämpfungsmaßnahmen einleiten. Das wären zunächst erstmal eine Festlegung des Gebietes, was betroffen ist. Dazu haben wir eine Sachverständigengruppe, in der auch Jäger, Forstmitarbeiter, Landwirte mitwirken. Dieses Gebiet würde dann im ersten Schritt eingezäunt mit einem Elektrozaun und es würde zunächst erstmal dort die Jagd untersagt werden in diesem Gebiet und es würde nach toten Wildschweinen gesucht, um eben diese auch zu untersuchen, zu beproben und aus dem Wald zu entfernen. Dazu brauchen wir dann den Kadaver suchend.
Nun ist ja so eine Behörde dafür bekannt, dass sie gerne Papier schwarz macht. Machen wir das jetzt hier auch, Dr. Müller?
Na, zunächst muss der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest amtlich festgestellt und öffentlich bekannt gemacht werden. Das geschieht über eine Allgemeinverfügung, die dann sowohl auf der Webseite des Landkreises als auch in der Presse veröffentlicht wird und in dem die Bereiche, die betroffen sind, beschrieben werden und auch die Maßnahmen, die dort gelten. Also zum Beispiel würde das Gebiet, in dem ein erkranktes Wildschwein oder ein erkrankter Wildschweinkadaver gefunden wurde, zunächst erstmal eingezäunt mit einem Elektrozaun. Es gelte dort ein Betretungsverbot, zunächst auch ein Jagdverbot und wichtig ist dann eben auch die Suche nach verendeten Schwarzwild, wozu wir dann die Kadaversuchende brauchen. Und natürlich muss dann auch die Öffentlichkeit fortlaufend informiert werden über den aktuellen Stand und über die Maßnahmen, die eingeleitet werden.
Genau, da kommt jetzt also der Hund wieder mit ins Spiel und mit dem Hund wird natürlich auch geübt.
Also die Florida hat heute ihren Trainingstag. Wir üben heute nochmal das Anzeigen von Wildschweinkadavern und das muss er schon mal regelmäßig machen, dass er da auch im Modus bleibt.
Dem Hund macht das Riesenspaß, weil der donnert ja hier durchs Gelände und ich sag mal, der ist ja im Arbeitsmodus und wird dafür auch belohnt. Ja, am Ende, wenn sie das Schweinchen gefunden hat, dann kriegt die Florida ihren Ball oder kriegt ein Bröckchen Futter.
So, nun hat der Hund was gefunden. Was passiert denn dann mit den Wildschweinen, die in diesem Bereich festgestellt werden, Herr Dr. Müller? Was hat das für Auswirkungen auf die Landwirtschaft und wie viel Schweinehaltung im Landkreis wären denn ungefähr betroffen?
Zunächst erstmal würde ich kurz schildern, was in dem direkt betroffenen Gebiet passiert. Ich sagte schon, das wird zunächst erstmal eingezäunt mit einem Elektrozaun. Mit dem Elektrozaun deshalb, weil das relativ schnell zu realisieren ist. Später müssten dann wirklich feste Zäune aufgebaut werden, so wie das eben auch in den betroffenen Gebieten in Sachsen und Brandenburg geschehen ist. Und dann muss dieses Gebiet abgesucht werden. Wenn Kadaver gefunden werden, müssen die entfernt und unschädlich beseitigt werden, weil sie...
Wie kann ich mir das vorstellen?
Dazu haben wir wiederum Bergeteams. Auch da haben wir für die erste Phase eines Ausbruchs Mitarbeiter aus unserer Kreisverwaltung gewinnen können. Die sind auch geschult worden, sind ausgebildet worden. Wir haben 5 sogenannte Bergesets angeschafft und zusammengestellt, die beim Fachdienst Katastrophenschutz eingelagert sind, wo sie dann alle Materialien haben, die erforderlich sind, um solch einen Wildschweinkadaver aus dem Wald herauszubekommen und dabei möglichst auch nicht noch weiter die Viren zu verbreiten. Die Tiere werden also in spezielle Säcke eingepackt, werden auf einer Wildrutsche, können die durch den Wald gezogen werden und müssen dann an einen Sammelpunkt verbracht werden, wo Container stehen für die Kadaver und diese wiederum werden dann von der Tierkörperbeseitigungsanstalt abgeholt und dann werden die Tiere dort, die Kadaver dort unschädlich beseitigt.
Und was passiert mit der Landwirtschaft?
Wie ich schon gesagt hatte, werden die betroffenen Flächen zunächst erstmal gesperrt für Zutritt von jeglichen Personen, die eben nicht dort in der Seuchenbekämpfung eingesetzt werden. Wenn das landwirtschaftliche Flächen betrifft, müssen auch diese zunächst erst einmal gesperrt werden. Und das würde dann auch wiederum per Verfügung des Landkreises geschehen. Und wenn dort wirklich landwirtschaftliche Flächen betroffen sind, müssen dann natürlich auch die Flächennutzer entschädigt werden für den Verdienstausfall, der ihnen dadurch entsteht.
Wie viele Schweinehaltungen würde denn das jetzt in so einem konkreten Fall betreffen?
Das ist unterschiedlich, natürlich einmal von der Lage des Ausbruchsgebietes. Die Schweinehaltungen im Landkreis sind ja nicht alle gleichmäßig verteilt und dann auch von der Entfernung zu dem betroffenen Gebiet. Wenn die schweinehaltenden Betriebe im näheren Umkreis des solchen Ausbruchs liegen, hätte das ganz erhebliche Folgen. Und die Betriebe könnten auch die Tiere erstmal nicht wie gewohnt vermarkten, auch nicht regulär schlachten im Schlachtbetrieb, sondern das ginge nur über speziell zugelassene Schlachthöfe. Und für diese Betriebe sind die Folgen dann halt schon, die wirtschaftlichen Einbußen schon erheblich.
Da ist ja engeres Umfeld ein dehnbarer Begriff. Reden wir da von hunderten Metern oder von Kilometern?
Es gibt in dem Fall keine konkret oder rechtlich vorgegebenen Entfernungen. Aber man kann sagen, dass also in einem Umkreis von etwa 5 bis 8 Kilometern um das betroffene Gebiet, das Schweinehaltungsbetriebe betreffen würde.
Bedeutet das denn, dass die Hausschweine auch getötet werden müssen?
Nein, die müssen nur getötet werden, wenn der Betrieb selbst betroffen ist, also wenn die afrikanische Schweinepest bei den Hausschweinen dort nachgewiesen wurde. In solch einem Fall müssen alle Tiere des betroffenen Betriebes getötet werden, das ist richtig. Ansonsten ist es wichtig für die Tierhalter, dass sie, man sagt, Biosicherheitsmaßnahmen einhalten, um eben zu verhindern, dass die Infektion in den Stall eingetragen wird. Aber ein Problem für solche Betriebe in der Nähe von Ausbrüchen ist, dass sie ihre Tiere nicht regulär vermarkten können, sondern dass da ein ganz erheblicher Rückstau auch entstehen kann.
Was passiert mit dem dabei auftretenden wirtschaftlichen Schaden?
Den trägt der Tierhalter. Entschädigung gibt es nur für angeordnete Bestandstötung. Da ist es rechtlich vorgeschrieben. Dafür kommt die Tierseuchenkasse auf. Aber über die Einschränkungen, die mit den Sperrgebietsregelungen zusammenhängen, gibt es keine Entschädigung staatlicherseits. Die Tierhalter können noch extra Versicherungen abschließen. Aber das ist für betroffene Betriebe durchaus ein schwerer wirtschaftlicher Schaden, ja.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben bereits spannende Einblicke in die Arbeit von Florida, der Riesenschnauzerdame, und das Engagement unseres Landkreises Wittenberg gegen die afrikanische Schweinepest erhalten. Claudia Melcher und Dr. Thomas Müller haben uns eindrucksvoll erklärt, wie wichtig die Früherkennung durch Kadaverspürhunde ist und welche dramatischen Folgen ein Ausbruch der Seuche haben könnte. Nicht nur für die Wildschweinpopulation, sondern auch für die lokale Landwirtschaft. Wir haben gesehen, wie innovativ unser Landkreis agiert, indem er neue Wege geht und Technologien nutzt, um die Seuche zu bekämpfen. Die Verbindung von traditioneller Veterinärarbeit und moderner Digitalisierung zeigt, dass wir nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern uns wirklich kümmern und auch vorausdenken. Bleibt dran, denn im nächsten Teil des Podcasts tauchen wir tiefer in die praktische Arbeit mit Florida ein und schauen uns an, wie ein Einsatz abläuft. Vergesst nicht, Passierschein A38 zu abonnieren, wo immer ihr eure Podcasts hört, sei es bei Apple, bei Google Podcasts, Spotify oder anderswo. Uns gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So verpasst ihr keine Episode mehr und bleibt stets informiert über die spannenden Themen und Geschichten aus dem Landkreis Wittenberg. Frau Melcher, jetzt haben wir ja gehört, dass Florida ausgebildet wurde. Wo hat der Hund seine Ausbildung jetzt durchlaufen? Wie läuft die Ausbildung konkret ab und welche Unterstützung gibt es durch den Landkreis?
Also die Florida wurde in der Diensthundeführerschule in Preetsch ausgebildet. Die gesamte Ausbildung dauerte erstmal, die Grundausbildung, sage ich mal so, die Grundausbildung dauerte 6 Wochen. Und nachdem wir die Eignungsprüfung sozusagen bestanden haben, ging es ab Februar jeden Morgen 7 Uhr nach Preetsch in die Diensthundeführerschule.
Und wer bezahlt das Ganze?
Die Kosten für die Ausbildung übernimmt das Ministerium, also das Land. Und die Reisekosten und die Freistellung wird von unserem Landkreis finanziert.
Braucht denn der Hund irgendwas Spezielles, um da im Wald nach Wildschweinen zu suchen?
Ja, na klar, der Hund muss ja auch so wie das Frauchen irgendwo abgesichert sein und dafür gibt es eine bestimmte Schutzausrüstung. Der Hund ist mit dem GPS-Gerät ausgestattet, das stellt alles der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Verfügung.
Frau Melcher, das war jetzt alles sehr theoretisch. Wie kann ich mir denn so einen konkreten Ausbildungstag mit dem Hund vorstellen?
Prima, ganz toll. Ziehen wir uns an, wa? Super.
Als erstes ist es erstmal wichtig, dass Hund und Hundeführer eine gute Kommunikation haben, dass sie eine gute Einheit bilden, dass sie gut miteinander arbeiten.
Flori hier!
Ja, das ist nach Schwein. Jetzt mach ich. Komm. Sitzen.
So, dann schicke ich sie jetzt mal zum Schweinchen.
Schweinchen?
Ist das da?
Ja, aber.
Hast du für dich die Verteilung?
Nee, ich schreibe ja nochmal für Flori ein.
Okay.
Scheinchen! Aber wo ist Scheinchen? Hör mir!
Und dann läuft die Ausbildung so ab, dass alles einzeln gelernt wird und am Ende zusammengepackt wird wie ein Puzzle. Das heißt, jeder Schritt wird einzeln dem Hund gelehrt. Und das Ganze über Leckerchen oder Ball, sodass der Hund immer Freude am Arbeiten hat. Also hat der Hund gelernt, erstmal einen Fixpunkt anzulaufen. Dann hat er gelernt zu bellen. Das sind alles natürlich Trainingseinheiten, die nicht von einer Minute auf die andere funktionieren. Deswegen auch 6 Wochen Grundausbildung. Im späteren Verlauf kam dann der Schweinekadaver dazu, in verschiedenen Verwesungsstadien, sage ich mal. Das war jetzt nicht, dass da ein Riesenschweinchen lag, sondern immer mal eine Pfote oder ein Stück Decke, dass der Hund damit auch konfrontiert wird. Und am Ende der Ausbildung wurde dem Hund auch noch gelehrt, ein Waldstück zu durchstreifen. Und am Ende hat der Hund halt alles, was er gelernt hat, zusammengepackt und kann damit ein Schweinekadaver finden und anzeigen.
Jetzt vielleicht noch mal eine Frage an Sie beide. Wenn ich jetzt so einen Wildschweinkadaver, der kann ja manchmal bis auf die Knochen schon verwest sein, ist der noch ansteckend und findet den der Hund auch?
Also ansteckend kann er noch sein. Das ist eine Eigenschaft der Viren der afrikanischen Schweinepest, dass sie in der Umwelt sehr, sehr widerstandsfähig sind. Im Boden und auch im total verwesten Kadaver in den Knochen kann noch ansteckungsfähiges Virus enthalten sein.
Findet Florida denn auch so ein Skelett noch?
Ja, die Florida kann auch Knochen anzeigen, Schweineknochen.
Das habe ich auch selbst erlebt im Landkreis Görlitz. Das war sehr beeindruckend. Da läuft man 2 Meter neben solch einem Knochenrest vorbei. Man sieht nichts und der Hund zeigt es an und findet es.
Wir schauen uns nochmal unser fiktives Szenario an. Der Jogger hat ein totes Wildschwein gefunden und die Behörde, also uns, verständigt. Herr Dr. Möller, wie geht's jetzt weiter?
Gut, nach Vorliegen eines positiven Untersuchungsbefundes auf afrikanische Schweinepest würde bei uns im Landkreis der Krisenstab aktiviert werden, der alle Bekämpfungsmaßnahmen koordinieren muss, weil damit ein sehr großer personeller und auch materieller Aufwand verbunden ist. Der Krisenstab würde dann in Abstimmung auch mit Fachleuten, mit der sogenannten Sachverständigengruppe, in der Jäger, Forstmitarbeiter, Landwirte unter anderem mitarbeiten, festlegen, welches Gebiet abgesucht werden muss, welches Gebiet eingezäunt werden muss. Und der Stab würde dann auch koordinieren, wann welche Gebiete abgesucht werden und das Ganze auch entsprechend erfassen, kartieren und diese Daten dann auch weitergeben an die übergeordneten Behörden.
Herr Dr. Möller, wie kann ich mir das draußen vorstellen mit unseren unterstützenden Kräften oder mit den Fachleuten, mit den Jägern? Geht da irgendwo ein Pieper los? Kriegen die eine SMS? Wie erfolgt die Alarmierung?
Die Alarmierung würde auch durch den Krisenstab veranlasst werden. Sowohl über die Feuerwehren, die haben ja ihre Meldewege. Dort würde das praktisch auf diesem Weg erfolgen. Ansonsten sicherlich auch über Anrufe, beziehungsweise wir bekommen dann, glaube ich, auch eine Textnachricht, wenn der Stab alarmiert wird und wir uns dort einfinden müssen.
Und wie kriegt Florida ihre SMS?
So dringend wird es nicht passieren. Zunächst müssen erstmal die Bereiche festgelegt werden, die abgesucht werden müssen. Und dann wird der Stab koordinieren, welche Einsatzkräfte wann dort zum Einsatz kommen.
Jetzt ist Florida draußen an der Einsatzstelle angekommen, hat da fleißig gesucht und hat jetzt tatsächlich in unserem fiktiven Szenario auch was gefunden. Wie geht's jetzt mit dem Hund weiter, Herr Dr. Möller?
Gut, der Hund kriegt sicherlich von seiner Führerin erstmal eine Belohnung. Und je nachdem, ob der Einsatz dann beendet ist oder noch eine weitere Fläche abgesucht werden muss, geht es dann weiter. Nach Beendigung des Einsatzes wird der Hund auch gewaschen. Eine Desinfektion in dem Sinne ist nicht möglich, aber die Hunde werden nach dem Einsatz mit Shampoo gewaschen, um eben mögliche Verschmutzung, Kontamination zu entfernen, um zu verhindern, dass sie selbst praktisch zur Weiterverbreitung der Seuche beitragen. Die Standorte der gefundenen Kadaver werden erfasst und werden dann weitergegeben an die Bergeteams. Und die Bergeteams ziehen dann los mit ihrer Ausrüstung und bergen diese Kadaver und verbringen sie zu den Sammelpunkten, wo dann eben entsprechende Container bereitstehen, in denen die Kadaver gesammelt werden können.
Nun reden wir ja nicht bloß beim Menschen vom lebenslangen Lernen. Wie halten Sie sich weiter fit für die Aufgabe?
Also die Florida hat ihre Grundausbildung in der Diensthundeführerschule in Preetz erfahren. Oder für wir beide, wir mussten ja beide lernen. Natürlich muss der Hund das alles immer wieder auffrischen. Das war jetzt ein Schnellkurs, wo die Grundlagen dem Hund beigebracht wurden. Aber sowas muss auch immer verfestigt werden. Ja, und der Hund wird auch für jede Suche, für jede Trainingseinheit immer belohnt, dass er immer motiviert in die Arbeit geht. Für den Hund, der Hund ist in diesem Fall auch in einem Arbeitsmodus. Durch das Anziehen seiner Schutzweste und durch das Umschneiden des GPS-Gerätes weiß der Hund, er muss jetzt arbeiten.
Und wie oft trainieren Sie das?
Wir sind ein kleines Trainingsteam, da sind Jäger mit dabei, die dann auch immer mal ein bisschen Schweinematerial zur Verfügung stellen, mal ein Pfötchen und mal ein Stück Decke oder so, dass wir auch real üben können. Und wir sind ein kleines Team von fünf Teams und wir treffen uns einmal im Monat im Waldgelände irgendwo und da geht's dann zur Sache.
Und wie hält sich ein Amtstierarzt fit, Herr Dr. Möller?
Zunächst müssen wir uns laufend informieren über den aktuellen Seuchenstand. Und es ist auch bei uns nicht damit getan, dass wir sagen, wir haben jetzt Vorbereitungen getroffen, sondern da gibt es immer wieder neue Dinge, die zu berücksichtigen sind bezüglich der Bekämpfungsmaßnahmen. Es gibt auch entsprechende Fortbildungsangebote natürlich, sowohl organisiert über das Land als auch über den Verband der Tierärzte im öffentlichen Dienst und die nehmen wir dann auch wahr.
Jetzt haben wir jede Menge über den Kadaverspürhund und die afrikanische Schweinepest gelernt. Wie können Bürgerinnen und Bürger uns beim Kampf gegen die Seuche unterstützen?
Zum einen, das ist schon angesprochen worden, ist es wichtig, wenn jemand Wildschweinkadaver findet, das auch zu erfassen, zu melden, sodass wir das abklären können. Insbesondere von Interesse sind dabei verendete Tiere oder eben auch zum Beispiel Tiere, die bei Verkehrsunfällen umkommen. Denn das kann dadurch bedingt sein, dass die Tiere schon erkrankt waren und nicht mehr so gut reagieren können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn solche Tiere gefunden werden, sollten die natürlich nicht berührt werden, sondern sollte bloß der Standort erfasst werden und weitergegeben werden. Weiterhin auch sehr wichtig ist es, nicht im Wald oder in der Landschaft Speisereste zu entsorgen. Natürlich ist es so, dass die Lebensmittel, die wir hier kaufen, nicht befallen sind von afrikanischen Schweinepestviren. Aber die afrikanische Schweinepest ist in weiten Gebieten Europas verbreitet. Ganz stark zum Beispiel in Polen, auch in Rumänien. Und da kann es also schon sein, dass wenn beispielsweise LKW-Fahrer aus diesen Bereichen dann ja ein Wurstbrot entsorgen und die Wurst eventuell virushaltig ist, das kann schon reichen, um hier solch einen Ausbruch auszulösen. Deshalb sollten also, wie gesagt, Speisereste immer ordnungsgemäß entsorgt werden. Und sicherlich hat auch jeder schon mal diese Plakate an den Autobahnraststätten gesehen, wo auch darauf hingewiesen wird.
Also Sensibilisierung und Prävention ist ganz wichtig. Wie kann ich mich denn, wenn ich selber Schweine halte, am besten vorbereiten, Herr Dr. Müller?
Also für die Schweinehalter ist es ganz wichtig, Schutzmaßnahmen einzuhalten. Das ist auch gesetzlich festgelegt, gilt also sowohl für private Schweinehalter und natürlich auch für große Schweinehaltungen. Da ist darauf zu achten, dass jeglicher Kontakt zu Wildschweinen verhindert wird, also Haltung im Stall oder wenn eine Haltung im Außenbereich, dann mit doppelter Einzäunung. Futter muss so gelagert werden und Einstreu, dass es für Schwarzwild nicht erreichbar ist. Das sind also ganz wesentliche Punkte. Wenn die Tierhalter auch noch Jäger sind, ist also auch das strikt zu trennen. Man darf also nicht mit Jagdbekleidung oder Ähnlichem dann in den Schweinestall, um dort eventuell praktisch etwas einzuschleppen. Also das sind ganz wichtige Maßnahmen und die gewerbsmäßigen Schweinehalter, die kennen die auch, die wissen, was sie da umzusetzen haben. Aber auch da ist es immer wieder wichtig, das zu kontrollieren. Ist der Zaun noch dicht? Wie ist mein Futterlager dicht und Ähnliches?
Wunderbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war für mich wieder eine hochinteressante Folge von Passierschein A38. Ich hoffe für Sie auch, in der wir tief in die Welt der Kadaverspürhunde und den Kampf gegen die afrikanische Schweinepest eingetaucht sind. Ich bedanke mich bei Claudia Mellicher und Dr. Thomas Müller für ihre Einblicke und die wertvolle Arbeit, die sie im Landkreis Wittenberg leisten. Und wir haben gelernt, dass die afrikanische Schweinepest nicht nur eine Bedrohung für Wild- und Hausschweine darstellt, sondern auch erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursachen kann. Durch innovative Ansätze und die Einbindung von Technologie wollen wir unseren Landkreis da auf die Höhe der Zeit bringen im Bereich des Katastrophenschutzes und der Tiergesundheit. Falls ihr Passierschein A38 noch nicht abonniert habt, holt das bitte nach, um keine unserer spannenden Folgen zu verpassen. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und vielen mehr. Und wir sind immer auf der Suche nach Themen, die euch interessieren und freuen uns über jedes Feedback. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche, dann schreibt uns gerne an presse@landkreis-wittenberg.de. Euer Input ist uns sehr wichtig und wir möchten den Podcast so informativ und relevant wie möglich für euch gestalten. Bis zur nächsten Folge von Passierschein A38. Bleibt gesund, informiert und engagiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.